Möglichkeit, die ihm noch bleibe, damit er in der Schweiz bleiben kann. Beim Eintritt ist zuerst das Lagerreglement vorgelesen worden. Und dort drin ist gesagt, Radio und Fernsehen im Zimmer sind verboten. Der Chilen mit seiner Familie hat den Reglementspunkt nicht akzeptiert. Er hat sich vor allem darauf berufen, dass er sich über die Situation in seinem Land informieren will, dass er sich überhaupt politisch informieren will und deshalb mindestens ein Radio braucht. Er hatte lange Diskussionen mit dem Büro, mit der Heimleitung und nach den langen Diskussionen ist mir dann schlussendlich ein Radio bewilligt worden. Es ist ihnen ausdrücklich gesagt worden, dass sie sich zuvorkommend und dem Reglement entsprechend zu verhalten haben. Jeden Montag gibt es eine Versammlung und die Neueintretenden werden wiederum mit dem Lagerreglement konfrontiert. Der Chilen sagt, dass die Heimleitung darauf angelegt hat, die Neueintretenden gerade mal fürs Erste einzuschüchtern. Und dass im Laufe der Zeit, als er dort war, immer neue Reglemente kreiert worden sind. Er hat dann aufgrund von dieser Situation, die zu repressiv war für ihn, die zu bevormundend war in dem Durchgangsheim, hat er dann das Recht verlangt auf freie Meinungsäußerung. Und dass es doch vor allem darum ging, dass die Heimleitung Solidarität übt gegenüber den Betroffenen, gegenüber den Flüchtlingen. Aber gerade weil er darauf gepocht hat, dass er seine Meinung sagen kann, und gerade weil er kein Blatt vor das Maul genommen hat, gegen Missbrauch zu protestieren, ist ihm dann schlussendlich ein Psychiater vorgesetzt worden. Und da, an dem Punkt, wenn wir jetzt live den Lagerbericht einspielen, den wir gestern aufgenommen haben.
Jeder Flüchtling wurde qualifiziert. Und ich wurde als schlechter Flüchtling qualifiziert. Nur weil ich nicht mit dem Büro und den Behandlungen einverstanden war und dagegen protestierte. In den Gesprächen mit diesem Psychiater wurde mir bewusst, dass ich nicht der Einzige war, der gegen die Missbräuche der Büroleute protestierte. Es gab zum Beispiel einen Pole. Dieser Herr war Ingenieur und hatte auch um politisches Asyl gebeten. Ich nahm zur Kenntnis, dass auch er nicht mit dem, was passierte, einverstanden war. Also nahm ich Kontakt mit ihm auf. Wir haben uns dann entschieden, eine Protestbewegung zu organisieren und haben uns dann mit anderen Flüchtlingen mehrmals versammelt. Von diesen Versammlungen wusste das Büro natürlich nichts und wir konnten feststellen, dass die Flüchtlinge mit uns einverstanden waren, dass sie ja die gleichen Ungerechtigkeiten leiden mussten. Dies gab uns dann auch mehr Kraft. Die erste Initiative war, während ein paar Tage nicht zum Essen zu erscheinen. Diese Initiative wurde auch von allen Kameraden respektiert. Es war ein klarer Fall, dass dies dem Büro natürlich nicht gefiel und dass sie wussten, dass ich einer von denen war, der am meisten protestierte. Als Lösung wurde mir so etwas wie ein Wärter gegeben, der aufpassen musste, was ich wohl anstellen würde. Er sollte mir auch meine Ideen ändern, was mein Gerechtigkeitsgefühl betrifft. Was man mir dann sagte, ist, dass dieser Werte ein Psychiater ist. Dieser Mann hat mich immer behandelt, als wäre ich ein Geisterkranker. Und versuchte mich zu überzeugen, dass die anderen nicht verstehen können, was ich eigentlich wollte, da ich ja für ihn und die Leute des Büros ein Kranker war. Sie wussten genau, dass ich recht hatte, aber insistierten, dass ich im Unrecht war und wollten die Realität ignorieren. Eines ist ganz klar, dieses Durchgangsheim sollte eigentlich etwas Solidarisches sein, um uns zu helfen, die schwierigen Momente der Adaption zu überbrücken. Aber ganz im Gegenteil, wir wurden nicht als Menschen anerkannt. Ein ganz wichtiger Punkt für die weiteren Vorgänge ist, wir wussten nicht, dass die Direktion unter uns Flüchtlinge Spione hatte und dass alle Informationen, die wir austauschten, direkt zu Ohren des Büro kamen. Was zur Folge hatte, dass sie eine neue Regel anwendeten. Die lautete so: Wenn ein Flüchtling seine Verpflichtungen nicht nachgeht, wird er als Strafe kein Taschengeld bekommen. Dieses Taschengeld wurde vom Fürsorgeamt der Stadt Zürich gegeben und wir bekamen ein Minimum zu überleben von 4 Franken pro Tag. Mit diesem Geld müssen wir unsere persönlichen Effekte kaufen, so zum Beispiel Zahnpasta, Shampoo, Zigaretten, Bus, Wann und so weiter. Es ist ganz klar, dass wir mit 4 Franken pro Tag nicht auskommen können. Wenn wir irgend einmal einen Freund oder einen Bekannten in Zürich besuchen möchten, kostet uns dies viel mehr als das, was wir pro Tag bekommen. Und dazu kommt dann noch, dass wir verpflichtet waren, jedes Mal einen Antrag zu stellen beim Büro, ob wir auch gehen durften oder nicht. Die Direktion sagte uns, dass dies nur aus organisatorischen Gründen sei. Ich frage mich nur, was für persönliche Freiheiten wir Flüchtlingen denn eigentlich haben. Ich muss dazu fügen, dass ich mich persönlich in der Schweiz immer manipuliert gefühlt habe.
So wie der Bericht von einem Chilen über die Situation in einem Durchgangsheim für Asylbewerber und Asylbewerberinnen.
Und jetzt zu dem Beitrag, den Zairo geliefert hat, gestern an dieser Veranstaltung. Ich möchte noch vorausschicken, seit dem August dieses Jahres läuft die Offensive der Ausschaffungen von Flüchtlingen auf Hochtouren. Am 3. November sind 59 Zairos von Zürich nach Kinshasa abgeschoben worden. Es war eine riesen Übung, an der sich 120 Kantonspolizisten beteiligt haben, Transport auf den Flughafen und dort Verlad in die Flugzeuge und Begleitung nach Kinshasa. Die Flüchtlinge sind gefesselt worden. Man wollte verhindern, dass einer die Möglichkeit packt, um abzuspringen. Der Zaire schildert dann die Situation in Zaire. Seit 1965 ist der Mobutu an der Macht. Mit Hilfe der imperialistischen Macht ist die parlamentarische Regierung gestürzt worden, die seit dem Abzug der belgischen Kolonialisten 1960 das Land regiert hat. Der Mobutu unterhalten bevorzugte Beziehungen zur Schweiz. Man weiss, dass er Unsummen aus den Staatskassen abzweigt und auf Privatkonten in der Schweiz anlegt. Die Auslandsschulden Zaires werden auf 11 Milliarden Franken geschätzt. Und man schätzt, dass Mobutu-Gelder in etwa auch 11 Milliarden Franken übersteigen, die hier in der Schweiz in Sicherheit gebracht worden sind. Unter anderem ist Danilo Celio, der ehemalige Bundesrat, ein enger Berater von Mobutu. Und mindestens seit einem Jahr laufen Verhandlungen zwischen der Alusuisse, in dem Verwaltungsrat sich der Celio auch befindet, mit dem Mobutu. Es geht darum, dass alles wie sich beteiligt an den Schöfrechten der Edelmetallmine in Zaire. Der Mobutu hat dann nach seiner Übernahme der Macht ein Einparteiensystem errichtet, wo jede Zaire und jede Frau in Zaire eigentlich gezwungen ist, in dieser Partei beizutreten. Er hat auch eine Gewerkschaft gegründet, die aber mehr zur Kontrolle der Arbeiter da ist. Er hat einen riesen Repressionsapparat gegen die Opposition aufgebaut. Und ein grösserer Teil der Oppositionellen wird umgebracht. Und jetzt spielen wir noch live den Beitrag ein.
Und am Ende der Zeit natürlich hat er ein bestimmtes System auch gebaut, was eine Kontrolle, ein Überwachungssystem. Und dann hat er viele, viele, kann man sagen, Repressionszentren auch gemacht. Zum Beispiel in Zaire oder in Kinshasa selbst gibt es wenigstens 10 mehr, so offiziell 10 Repressionszentren. Und man weiß nie genau, wenn man genommen ist, von welchem Soldat oder von welchem Geheimdienstagenten wird man gefoltert. Und man weiß also nicht genau, wenn man in Gefahr ist. Wenn man die Situation von Zaire beurteilt, muss man auch aufpassen, das ist keine klassische Repression, wo man kann sagen, gut, ich warte darauf, dass ich einmal gefoltert werden kann. Hier gibt es eine diffuse Repression. Das heißt, jemand kann sehr ruhig leben, kann auch teilweise auch nicht so politisch sehr engagiert und auch plötzlich kommt der Geheimdienst in der Nacht, ist nämlich der Mann und diese Familie und dann werden sie einfach umgebracht.
Got nothing in the world these days. said, young man, ain't got nothing in the world these days. Well, you know, in the old days, when a young man was a strong man, all the people, they stepped back when a young man walked by. You know, you know nowadays, it's the old man, he's got all the money. And a young man ain't got nothing in the world to say, hey, I say. You know, ain't got nothing.
Dann hier ausblenden. So leid es tut, wir werden noch die Beiträge spielen, die wir gestern aufgenommen haben. Jetzt als nächstes kommt noch der Schluss von der Rede vom Sayroa aus Genf.
Und für mich, das ist sehr wichtig, weil ich dieser Masterplan möchte, werden alle Komponenten einfach irgendwie verfolgt und alle Opposition, jede Opposition wird einfach abgeschafft. Und das geht soweit nicht nur Leute, die in Zaire leben, sondern auch Leute, die im Ausland leben, werden von Mobut verfolgt. Wenn man denkt, hat Mobut selbst am Fernseher gesagt, als ob er in die Macht so in Bern als Minister, Staatsminister geworden ist, hat Mobutu an Mobut gefragt, er sollte einfach alle Zaire nach Zaire schicken. weil er ein guter Vater ist. Und nach der Geschichte wissen wir, die Leute, die nach Amnestie nach Zaire gegangen sind, viele sind nach einiger Zeit einfach umgekehrt. Und hier kommt die Frage der Ausschaffung. Das wird manchmal unserem Komitee vorgeworfen, wir möchten nur Asylanten, Asylbewerber in der Schweiz produzieren. Aber wir sagen, wer produziert eigentlich die Asylbewerber? Wir nicht. Und wenn man sagt, wir können einfach die Afrikaner, wie wir erfahren haben, nach Zaire erschaffen, ohne Gefahr, ich würde mich wirklich fragen, ist es eine Naivität oder Zynismus? Entweder was man nicht, was in Zaire heute passiert, oder was man genau sagt, ja, weil man gut so viel Interesse hier hat, kann man auch die kleinen Neger nach Afrika, nach Zaire schicken. Ich frage mich. Und wir wissen genau, wenn man jemand hat Asyl im Ausland einfach angereicht und dann dieser Asyl wird abgelehnt. Nach dem zairesischen Gesetz wird dieser Mann bestraft. Und wenn er nach Zaire zurückkehrt, bedeutet, hat Zaire das Recht, dieser Mann ins Gefängnis zu schicken. Man kann nicht dafür dagegen machen. Was bedeutet? Wir haben auch zu erfahren, als die 59 ausgewiesenen nach Zaire gekommen sind, geworden sind, waren sie für einige Zeit überwacht. Und man kann auch bestreiten, oder ob Mobutu Rechte hat oder nicht. Ich meine, Mobutu kann auch juristisch das sein Benehmen begründen. Man kann auch sagen, nach meinem Gesetz, diese Leute sind schaffbar. Und die Frage kommt immer auch jetzt. Wenn man nach Zaire geht, zurückkehrt, wenn man schaffbar in Zaire ist, und das passiert sehr oft hier, haben die Behörde keine Garantie einfach geprüft. Oder sie wollen nicht prüfen, dass sie nicht so ihren Interesse. Hat mir eine Journalist gesagt, ja, wenn die Zaire in Zaire umgebracht worden sind, das ist nicht unser Problem. Unser Problem nur, sie müssen einfach weg von der Schweiz gehen. Und ich frage mich, ja, die sind. Wenn Sie in Zaire sind, haben wir keine Garantie. Wenn Sie nicht heute umgebracht worden sind, wir wissen nicht, ob Sie nicht morgen werden sein. Und in unserer Geschichte ist es sehr oft passiert, und er wurde sehr raffinierter Kerl, und er wird ab nach 6 Monaten, nach einem Jahr, 2 Jahren, wird er einfach Einzelnen, sagen wir, aus gewissen ruhig umbringen. Das ist kein Problem. Und ich meine, wir können nicht einfach die Ausschaffung ohne Garantie einfach, sagen wir, akzeptieren, so was wir der Meinung der Überzeugung sind, diese Leute laufen Gefahr in Zaire. Ich möchte nur sagen, als Schlusswort, wenn die Seile nach in die Schweiz kommen, man hat dann den Eindruck, sie sind ökonomische Flüchtlinge und ich weiß nicht. Wenn wir denken, wie ich erwähnt habe, in der Schweiz gibt es so viele Milliarden, die nicht zum Mobutu gehören, sondern zur Bevölkerung von Zaire. Und was bekommen diese Asylanten? Fast nichts. Wer profitiert von diesem Vermögen? Ja, sicher nicht, wie sei hier. Und in diesem Zusammenhang muss man keine Metzgerpolitik machen, sondern eine Wertepolitik. Und ich meine, die Schweiz ist schon klein. Die Schweiz mit der Zeit der Geschichte wird immer kleiner, weil irgendwie die dritte Welt hat viel mehr Kinder. Und dann muss irgendwie ein Mann Europa mit der dritten Welt rechnen.
Soweit der Beitrag vom Sprecher der sairischen Oppositionsbewegung. Jetzt als nächstes würden wir gerne den ganzen Beitrag spielen von diesen Frauen von der Gruppe, Arbeitsgruppe für Flüchtlingsfrauen. Der Anfang ist ein bisschen abgeschnitten. Es geht darum, dass die Frau erzählt von einem Frauenseminar in Holland, wo sie war, wo internationale Flüchtlingsfrauen sich anfangen zu organisieren.
Geschlechtsspezifische Unterdrückung und die damit zusammenhängenden speziellen Fluchtmotiven. In der Schweiz gibt es dazu bis heute kein Material. Es werden vom BAF nicht mal geschlechtsspezifische Statistiken erstellt. Innerhalb der Flüchtlingshilfe bei den Hilfswerken schließen bis jetzt die Frauen nie auf spezielles Interesse, im Gegensatz zu Holland, wo sich die Hilfswerke seit 5 Jahren speziell für die Belange von Flüchtlingsfrauen einsetzen. Frauen können Fluchtmotive haben, die direkt mit ihrer gesellschaftlichen Stellung als Frau zusammenhängen. Die Unterdrückung der Frauen als Frauen geht oftmals so weit, dass ihnen, wollen sie überleben, nur die Flucht übrig bleibt. Entscheidend dabei ist, dass die Unterdrückungsmechanismen wie die ausgeübte Gewalt vom Heimatstaat toleriert oder gar befürwortet werden und Frauen demzufolge keinen staatlichen Schutz zu erwarten haben. Schematisch können diese Frauen in 3 Kategorien eingeteilt werden. Zur ersten Gruppe gehören Frauen, welche gegen bestimmte moralische und ethische Gesetze ihrer Gesellschaft verstoßen. Die betreffenden Gesetze haben zum Ziel, die unterdrückte gesellschaftliche Position von Frauen zu bewahren und Veränderungen zu verhindern. Vor allem in manchen muslimischen Staaten riskieren Frauen grausamste Strafen, wenn sie die für Frauen geltenden Regeln verletzen. Prominent ist das Beispiel einer Frau, die sich aktiv gegen ihre Unterdrückung wehrte, ist wohl Prinzessin Misha von Saudi-Arabien. Sie weigerte sich 1979, den für sie ausgewählten Mann zu heiraten und bestand auf ihrem Recht auf freie Partnerwahl. Daraufhin wurde sie auf Befehl des Königs zum Tode gesteinigt. Zur zweiten Gruppe gehören Frauen, die vergewaltigt werden, um den Ehemann oder die Sippe zu bestrafen. Die männlichen Familienangehörigen hätten die Pflicht, ihre Frauen vor der Gewalt anderer Männer zu beschützen. Versagen sie in ihrer Rolle, so verlieren sie selbst und die ganze Familie die Ehre. Die Strafe gilt also nicht in erster Linie der Frau, sondern dem wirklichen Gegner, dem Manne. Die Frau ist bloß Mittel zum Zweck, erleidet als solche jedoch die größte Demütigung. Das türkische Militär beispielsweise nutzt die Beschützerrolle des Mannes in der Verfolgung politischer Aktivisten bewusst aus. Weibliche politische Gefangene bilden die 3. Gruppe dieser schematischen Einteilung. Die in den Gefängnissen praktizierten Foltermethoden zielen immer auch auf eine Demütigung als Frau. Vergewaltigung oder Verletzung und Verstümmelung der Geschlechtsorgane sind Beispiele dafür. Weibliche Gefangene werden also doppelt bestraft. Einerseits dafür, dass sie als Frau politische Aktivitäten wagen, anstatt die traditionelle Rolle der Hausfrau und Mutter zu erfüllen. Andererseits dafür, dass sie sich der herrschenden politischen Doktrin widersetzen. Es stellt sich nun die Frage, ob die beschriebenen Frauen in der Schweiz überhaupt eine Chance auf Asyl haben. Artikel 3 des Schweizerischen Asylgesetzes definiert diejenigen Personen als Flüchtlinge, die im Heimatstaat oder im Land, wo sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihren politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind. Oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Theoretisch könnte drohende Gewalt aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit im Kriterium soziale Gruppe eingeschlossen werden. Einen Vorstoß in diese Richtung wurde bereits vom Europäischen Parlament gemacht. Aus Besorgnis über die den Menschenrechten widersprechenden Behandlung von Frauen in einigen Staaten forderte es seine Mitgliedstaaten auf, eine erweiterte Interpretation zuzulassen. Auch die Teilnehmerinnen des Frauenflüchtlingsseminars in Holland verabschiedeten eine Resolution, welche eine erweiterte Interpretation des Begriffes soziale Gruppe forderte. Faktisch anerkennt bisher jedoch kein europäischer Staat Gewalt an Frauen explizit als Asylgrund. Auch das UNHCR lehnt eine erweiterte Interpretation des Begriffes soziale Gruppe ab. Es empfiehlt den Staaten lediglich, in Härtefällen Frauen eine humanitäre Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Von den beschriebenen Frauen haben demzufolge nur diejenigen eine realistische Chance auf Asyl, welche nicht nur aufgrund ihres Geschlechtes verfolgt werden, sondern auch wegen ihrer Rasse, Nationalität oder politische Anschauung. Bedenken wir, dass wir selbst in einem patriarchalischen Staat leben, dürfte uns die bestehende Gesetzesinterpretation nicht erstaunen. Das Asylgesetz wurde von Männern für Männer gemacht. Flüchtlinge, so wird angenommen, sind Männer. Frauen flüchten höchstens als Ehefrau oder Tochter mit. Die unmenschliche Behandlung von Frauen in einigen Ländern wird zwar bedauert und den Opfern sicherlich Mitleid entgegengebracht. Eine politische Dimension aber wird ihrer Unterdrückung abgesprochen. Es sind individuelle Schicksale in exotisch fernen Ländern. Würde die Unterdrückung von Frauen in politische Zusammenhänge gestellt, so müsste konsequenterweise auch in der Schweiz Gewalt an Frauen anders als bisher beurteilt werden. Flüchtlingsfrauen sind jedoch nicht nur durch unsere Asylgesetzgebung benachteiligt. Zum einen haben sie verglichen mit den Männern kaum Chancen, in die europäischen Industrienationen zu flüchten. Nach Angaben des UNHCR sind heute weltweit 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Je nach Krisengebiet beträgt der Anteil von Frauen und Kindern bis zu 90%. In der Schweiz hingegen machen Frauen schätzungsweise nur ein Viertel aller Flüchtlinge aus. Dies scheint umso bedeutsamer zu sein, als Frauen in den Flüchtlingslagern der Dritten Welt trotz ihrer Überzahl extrem benachteiligt sind. In seinen Berichten weist das UNHCR darauf hin, dass die ohnehin knappen Ressourcen in den Lagern zuerst an die Männer verteilt werden. Den Frauen fällt zu, was an Nahrungsmitteln oder Medikamenten übrig bleibt. Außerdem flüchten viele Frauen mit ihren Kindern, aber ohne Ehemann. Sie müssen in der Folge nicht nur allein sämtliche Lebensprobleme bewältigen. Auch die Frauen beschützenden Strukturen ihres Heimatdorfes brechen in den Flüchtlingslagern zusammen, sodass sie Gefahr laufen, als freiwillig angesehen und vergewaltigt zu werden. Andererseits werden Flüchtlingsfrauen durch unsere Asylpraxis indirekt diskriminiert. Im Gegensatz zum Oppositionellen, sicherlich zu Recht, stolz ist auf sein politisches Engagement und sich seiner Verfolgung nicht zu schämen braucht, verschweigen Flüchtlingsfrauen meist ihre erlebte sexuelle Gewalt. Vergewaltigung wird als individuelles Schicksal, als Bestrafung für eigene Fehler angesehen und als Scham nicht angesprochen. Je nach Kulturkreis riskieren Frauen auch, von ihrem Ehemann oder ihrer Familie verstoßen zu werden, falls ihre Vergewaltigung bekannt wird. Die Infrastruktur der schweizerischen Asylpraxis verhindert nun geradezu, dass Frauen ihre erlebte Gewalt aussprechen können. Durchlaufen Frauen das Asylprozedere, so werden sie meist von fremden Polizisten und Bundesbeamten befragt. Es gibt zwar ungefähr 50% Bundesbeamtinnen, Frauen werden jedoch nicht normalerweise von Frauen befragt, sondern das ist eher zufällig. Flüchtlingsfrauen sollten mindestens das Recht haben, Befragerinnen, Dolmetscherinnen und Hilfswerksvertreterinnen zu verlangen. Weibliches Personal alleine genügt jedoch nicht. Die Befragerinnen müssen auch über die Möglichkeit sexueller Gewalt und den kulturellen Hintergrund von Flüchtlingsfrauen informiert sein und die Frauen an Stellen weiterleiten können, die sie psychologisch und medizinisch betreuen.
Das waren die Au-pairs. Als letztes spielen wir jetzt noch den Beitrag, der gestern vom Vertreter des Asylkomitees Zürich gehalten wurde. Es wird jetzt ein bisschen ein gedrängtes Programm und wir werden sicher aber auf die ein oder anderen Punkte von diesen Beiträgen bei anderer Gelegenheit dann noch näher eingehen können. Soweit jetzt das Asylkomitee Zürich.
Ja, auch wir vom Asylkomitee Zürich haben verschiedene Aktivitäten unternommen. Also wir sind entstanden im Zusammenhang mit dem Hungerstreik in Seebach. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass wir auch Vertreter der Kirche heute eingeladen haben, also aus Zürich, und die haben sich entschuldigt. Das heißt, Sie haben auch durchblicken lassen, Sie können oder dürfen oder sollten hier nicht austreten. Auch bei Hilfswerken, auch kirchliche Leute, die in Hilfswerken engagiert sind, stellen wir ähnliche Entschuldigungen fest. Sie sagen, ja, wir müssen aufpassen und so weiter. Das zeigt uns doch, dass ein woher der Wind weht im Moment in dieser Sache. Von den staatstragenden Parteien kommen auch immer wieder sehr viele Entschuldigungen. Wir vom Asylkomitee Zürich sind in dieser Hinsicht sehr unbelastet. Wir glauben, dass wir uns nicht entschuldigen müssen, sondern durch konkrete Aktionen eigentlich aufzeigen, was hier in der Schweiz läuft. Man sieht sehr deutlich, dass die FDP vor allem hier an der Asylfrage wieder erneut einen starken Staat probt. Das hat man schon in der Jugendbewegung gesehen. Heute können sie auf eine gesellschaftlich schwache Gruppe losgehen und sie benutzen die ENA als Vorreiter. Die ENA macht die Dreckarbeit und die staatstragenden Parteien, allen voran die Freisinnigen, versuchen das auszunutzen, indem sie sich noch als die Moderaten, als diejenigen geben, die doch die Vernünftigen sind. Es zeigt sich, dass Asylpolitik, wenn es ernst wird, sich immer schon als Asylverhinderungspolitik gezeigt hat. Also das Beispiel, im Zweiten Weltkrieg, Juden wurden nicht hereingelassen. Heute wieder, immer wenn es ernst wird, dann ist das Asylgesetz nicht mehr als ein Fetzen Papier. Das wurde auch schon ein paar Mal gesagt. Man sieht ja eigentlich, das wurde auch schon erwähnt, dass es ein Verhältnisblödsinn ist, wenn man weiß, wie viele Leute sich hier eigentlich um Asyl bewerben. Es ist eine so kleine Minderheit, 0,03 Promille, und da erstaunt es also schon, dass dieses Thema so aufgeputscht worden ist. Wir glauben, dass wir nur durch offensive Kampagnen wirklich etwas ändern können gegen die Fremdenfeindlichkeit. Also nicht durch Stillhalten und ruhig bleiben und hoffen, dass das Ganze doch nicht so schlimm herauskommt, sondern durch offensive Kampagnen. Für uns ist in diesem Falle auch die Aktion der Seebacher Pfarrer hier ein Beispiel gewesen, das uns zeigt, dass tatsächlich durch eine offensive Aktion etwas verändert werden kann. Ich möchte auch in diesem Zusammenhang an das Buch von Günter Wallraff erinnern. Das sind Sachen, die ich glaube, die gegen die Fremdenfeindlichkeit wirklich etwas bewirken. Mehr als einfach humanitäre Appelle und einfach schöne Worte an einem Tisch. Wir begreifen diese Solidaritätsarbeit auch als Teil eines internationalen Kampfes. Also es wurde auch schon darauf hingewiesen, dass wer hier Solidarität übt, der trägt auch etwas dazu bei, gegen die Schweiz als imperialistischer Staat, die Schweiz, welche heuchlerisch die von Menschenrechten spricht einerseits und auf der anderen Seite zum Beispiel in der Türkei die Generäle reinwäscht, indem gesagt wird, in der Türkei werden die Menschenrechte eigentlich doch eingehalten. Gleichzeitig wird mit riesigen finanziellen Mitteln ein Staudamm mit riesiger Beteiligung der Schweiz aufgestellt, die Waffen werden in die Türkei geliefert. Also es geht uns auch darum, das zu denunzieren, was hier für Schweinereien auf dem internationalen Paket laufen. Und das ist einfach, wir begreifen das als Teil der Solidarität in einem internationalen Rahmen. Und wichtig finden wir, dass wir eine konkrete Arbeit machen. Und wir sind in der konkreten Arbeit, versuchen wir nicht, Leute von vornherein auszugrenzen. Wichtig ist, wer macht konkret bei dieser und dieser Aktion gegen diese und diese Ausschaffung mit?
Back to me, it's time. you so many times before that you are gonna come back, baby. Yeah, you're gonna come back. One of these days, I'm gonna ride on my door. Yes, time is on my side. The real love, the kind that you need. Keep on running back. Keep on running back. Keep on running back to me. Yes, time is on my side. Oh, yes, it is. I'll say time. On my side. Oh yes it is. I said time is on my side.
Time is on my side for the Stones. Das Stück ist für den Alex gewünscht worden. Und jetzt noch Dr. Feelgood.
Das war die Gala, das war noch der Dr. Feelgood.
Und jetzt kommen noch die Yardbirds. Im Studio waren sie, der Pucci, die Marina.
Und der Giorgio. Und nicht vergessen, 25.
Ab Mitternacht geht es los mit der Gala-Nachtsendung.
Ja. Ciao zusammen.
Scala.
Eine Sendung für all die, die in einer Mühle hocken. Wo man beim Eintritt duschen muss.
Scala. Die Leiter.
Meinst du die Leiter hebe?
Die muss nur einmal heben.
Meinst du, sie ist genug lang?